Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Die Mieten steigen und steigen, die Preise für Wohneigentum auch. Die Bundesregierung verspricht eine große Wohnungsbauoffensive, um den Mangel an Wohnungen zu beheben. Über den damit verbundenen Flächenverbrauch hören Sie gleich ein Interview mit Thomas Preuß vom Deutschen Institut für Urbanistik. Jagd auf geschützte Tierarten in Russland, Handel mit Daten von Telefonkundinnen und Kunden sind weitere Themen heute. Und im Verbrauchertipp geht es um unseriöse Angebote, betrügerische Versprechen für Menschen, die dringend einen Kredit brauchen. Für Wohnungssuchende ist es zum Verzweifeln, zumal in Ballungsräumen. Auf eine Anzeige melden sich hunderte Interessentinnen und Interessenten. Oft sind Offerten nur für wenige Minuten im Netz. Und die Preise für Bauland steigen und steigen. Die Bundesregierung will gegensteuern. 400.000 Wohnungen sollen künftig jährlich gebaut werden, um den Mangel zu beheben, so die zuständige Ministerin Clara Geiwitz. Doch andererseits, wo sollten die Wohnungen gebaut werden und wie? Politisches Ziel ist es nämlich auch, den Flächenverbrauch zu verringern. Bis 2030 soll er auf 30 Hektar pro Tag sinken. Darüber habe ich mit Thomas Preuß gesprochen. Er ist Teamleiter im Forschungsbereich Umwelt beim Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin. Haben wir genug Platz für so viele neue Wohnungen? Das war meine erste Frage.
Wir haben begrenzt Platz zur Verfügung. Sie haben das schon in der Anmoderation angesprochen. Die Fläche ist nicht unendlich vermehrbar und die Fläche muss vielen Nutzungsansprüchen genügen. 400.000 Wohnungen pro Jahr, das klingt sehr viel, das ist auch sehr ambitioniert. Wenn wir mal schauen, wie viele Wohnungen bisher gebaut wurden, dann waren es im Jahr 2020 immerhin auch 270.000 Neubauwohnungen. Und natürlich, die Differenz zu 400.000 ist natürlich kein Pappenstiel.
Der Flächenverbrauch soll ja sinken. Und wenn die Wohnungen auf weniger Fläche realisiert werden, was heißt das konkret? Heißt das Hochhäuser?
Nein, das heißt nicht zwingend Hochhäuser. Das heißt allerdings, wir brauchen mehr mehrgeschossigen Wohnungsbau. Wir werden sicherlich auch den klassischen 6- oder 8-Geschosser brauchen, dort wo es baulich, örtlich angemessen ist. Aber wir müssen, denke ich, auch mal in die ländlichen Räume schauen. Auch da darf man, glaube ich, kritisch hinterfragen, warum darf es immer nur ein Geschoss sein? Warum kann man dort nicht auch in attraktiver Weise 2 oder 3 Geschosse realisieren? Und wenn wir das schaffen, wenn wir da vielleicht einen kleinen Wandel schaffen, dann werden wir auch mehr Wohnungen auf weniger Fläche realisieren können.
Viele Familien wollen ein Einfamilienhaus und das möglichst freistehend. Inwieweit kann und soll die Politik gegensteuern und wo kann man diesen Anspruch künftig noch erfüllen?
Bislang wurden etwa 1/3 aller neuen Wohnungen im Einfamilienhaussektor realisiert. Wenn die Politik gegensteuern möchte, und das muss sie tun, wenn sie tatsächlich 30 Hektar Flächenverbrauch im Jahr 2030 erreichen möchte und wenn sie mehr Wohnungen realisieren möchte, dann muss sie umsteuern. Das bedeutet sicherlich, dass künftig weniger Einfamilienhäuser Flächen dafür ausgewiesen werden können. Und das bedeutet aber kein Eigenheimverbot. Das ist auch eine Frage des Freiraumschutzes. Wir brauchen Grün, wir brauchen Flächen für den Klimaschutz. Und denken Sie auch an das Thema Mobilität. Je mehr verstreut unsere Siedlungen sind, umso mehr Mobilität erzeugen wir, umso mehr Pendler müssen unterwegs sein. Und auch das kann nicht gewollt sein. Und auch das ist ein Thema, was die Politik jetzt mit der Verkehrswende ganz neu angehen möchte. Wir können sicherlich attraktive, verdichterte Bebauung realisieren. Denken Sie, dass vielleicht ein Geschoss draufkommt. Ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, dass wir für etwas verdichteteres Bauen, auch abseits der großen Städte, neue Bilder vermitteln, was das für Vorteile haben kann, was das möglicherweise auch für neue soziale Interaktionen bringen kann, was das vielleicht auch für altersgemischtes Wohnen bedeutet. Es gab auch in der Vergangenheit schon Initiativen, dass nicht nur neu gebaut wurde. Denken Sie an Förderprogramme, die hießen Jung kauft alt. Da haben junge Familien die großen alten Häuser von Menschen gekauft, die ihr altes, großes Eigenheim oder ihren Bauernhof aufgegeben haben. Das muss nicht immer Neubau sein. Es kann auch eine Qualifizierung von Wohnungen im Bestand sein.
Es gibt immer mehr Wohnfläche pro Bewohner. Das ist ein Trend der vergangenen Jahre. Muss man diesen Trend umkehren oder ist das okay?
Ich denke, auch da muss man rangehen. Man darf aber nicht außer Acht lassen, dass es da auch Ursachen gibt, warum wir mehr Wohnfläche pro Bewohner haben. Wir haben zum einen natürlich abnehmende Haushaltsgrößen. Wir haben mehr Ein- und Zwei-Personen-Haushalte. Und Ein- und Zwei-Personen-Haushalte beanspruchen spezifisch mehr Wohnfläche als zum Beispiel eine vier- oder fünfköpfige Familie. Bei den klassischen Eigenheimen haben wir eine wesentlich größere Wohnfläche pro Bewohner als bei Mietwohnungen. Und ältere Menschen leben, solange es geht, im Familieneigenheim. Also auch wenn die Kinder schon lange aus dem Haus sind, wenn möglicherweise auch der Ehepartner gar nicht mehr lebt, dann bleibt eine Person im großen Einfamilienhaus wohnen, möglichst bis zum Tod. Und das führt natürlich auch dazu, dass solche Wohnungen, solche Eigenheime nicht in die Hände von Familien gelangen können, die händeringend nach so einem Haus suchen. Der Grund dafür, dass die Menschen im Eigenheim wohnen bleiben, solange es geht, ist auch, dass sie in ihrer gewohnten Umgebung, in ihrem sozialen Umfeld kein adäquates Angebot finden, um in eine kleinere Wohnung zu ziehen. Und auch da muss man, glaube ich, ran. Ich glaube, es braucht mehr Diversifizierung auf dem Wohnungsmarkt. Also Wohnungsangebote für ältere Menschen oder auch für bewegungseingeschränkte behinderte Menschen. Und es braucht sicherlich auch im ländlichen Raum, insbesondere auch Wohnungen für Menschen, die noch vor der Familiengründung stehen. Und wir haben in vielen Städten ja ein hohes Mietpreisniveau bei den Mietwohnungen. Und das ist eben auch ein Grund, weshalb eine Zurückhaltung besteht, von einer großen Mietwohnung in eine kleinere umzuziehen. Weil unterm Strich man dann finanziell durchaus auch einen Nachteil haben kann, wenn man von der großen in die kleine Wohnung zieht. Wir haben einen Umzugsmangel, sowohl bei den Eigenheimen, ich hatte das gerade geschildert, als auch bei den Mietwohnungen.
Sehen Sie denn glaubwürdige politische Ansätze bei der neuen Bundesregierung, den Flächenverbrauch zu verringern und überhaupt den politischen Willen?
Das sehe ich schon. Wenn man in den Koalitionsvertrag reinschaut, dann wird dort ganz klar an dem 30-Hektar-Ziel des Flächenverbrauchs festgehalten. Im Moment stehen wir bei etwas über 50 Hektar Flächenverbrauch. Und es wurden auch einige Maßnahmen genannt im Koalitionsvertrag, die dazu beitragen sollen, dieses Ziel zu erreichen. Ich denke zum Beispiel an die Prüfung, ob man ein neues bauliches Instrument einführen möchte, das sogenannte Innenentwicklungsmaßnahmengebiet. Da geht es darum, die in vielen Städten und Gemeinden vorhandenen Baulücken, die zu mobilisieren, indem man eine Innenentwicklungssatzung beschließt und dann im Wege eines Baugebots dann schließlich auch dazu kommt, dass diese Wohnungen bebaut werden. Im Weiteren ist auch angestrebt, das erleichterte Bauen im Außenbereich nach dem sogenannten Paragraph 13b des Baugesetzbuches auslaufen zu lassen. Auch da hatten wir in der Vergangenheit die Entwicklung zu beobachten, dass dort, wo nach vereinfachtem Baurecht Eigenheimsiedlungen ausgewiesen wurden, die tendenziell eine geringere Dichte aufweisen als neue Baugebiete, in denen eine Umweltprüfung stattfinden muss. Aber auch schon die Vorgängerregierung hat einiges beigetragen, indem sie das Baurecht novelliert hat. Denken wir an erweiterte Möglichkeiten der Gemeinden in Bezug auf Vorkaufsrechte oder Baugebote. Also da ist schon einiges in Gang gekommen, aber die neue Regierung setzt doch mal neue Akzente.
Das Interview mit Thomas Preuß vom Deutschen Institut für Urbanistik haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die EU-Kommission will neben Sonnenenergie und Windkraft auch die Energieerzeugung mit Gas und Atomkraft als nachhaltig bewerten, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Dieser Plan stößt auf Zustimmung und Ablehnung, je nach Standpunkt und Interessenlage. Jetzt hat die Plattform für nachhaltige Finanzen den Entwurf kritisiert. Das ist ein Expertengremium, das bei den Vorarbeiten für die Taxonomie, also die Nachhaltigkeitsbewertung, eine wichtige Rolle gespielt hat. Lena Görtler fasst die Argumente der Plattform zusammen.
Die meisten Beiratsmitglieder sehen ein ernsthaftes Risiko, dass eine nachhaltige Taxonomie untergraben wird, heißt es in der offiziellen Stellungnahme zum Kommissionsentwurf, die dem NDR vorliegt. Damit kommt starke Kritik ausgerechnet von den Experten, die sich die EU-Kommission selbst als Berater ausgesucht hat. 57 weltweit führende Nachhaltigkeitsexperten der Finanzwirtschaft, Vertreter der Industrie und Umweltgruppen sollten gemeinsam Regeln finden für Geldanlagen, die sich grün und nachhaltig nennen dürfen. Doch die Kommission hatte sie am Jahreswechsel mit einem Vorschlag überrascht, der auch Atom- und Gaskraftwerken ein grünes Label ermöglicht. Kritikpunkt Nummer eins für die Expertengruppe ist nicht etwa die Atomkraft, sondern das Thema Gas im Kommissionsentwurf. Durch die hohen Grenzwerte für CO2-Emissionen, die der Vorschlag vorsieht, könnten zunächst große Mengen klimaschädlicher Gase in die Luft gehen, beklagen die Experten. Auch den Nachhaltigkeitsstempel für Atomkraft kritisiert die Plattform. Zu unkonkret seien die Regeln der EU-Kommission und auch nicht scharf genug. Schließlich soll erst 2050 geklärt werden, wer den Atommüll eigentlich entsorgt. Inzwischen haben neben der Expertengruppe auch alle Länder den Vorschlag der EU-Kommission bewertet. Allerdings haben nur wenige EU-Mitgliedstaaten eine komplette Ablehnung signalisiert, sodass die Taxonomie Anfang nächsten Jahres in Kraft treten könnte.
Lena Görtler berichtete. Seltene Tiere sollten nicht gejagt werden, das würde ihr Aussterben noch wahrscheinlicher machen. Die meisten Menschen werden dem zustimmen, doch manche sehen es auch ganz anders. Wer ein seltenes Tier erlegt, kann eine Trophäe erbeuten, die andere Jägerinnen und Jäger nicht haben. In Russland gibt es Bestrebungen, das Verbot der Jagd auf Tiere, die auf der Liste besonders geschützter Arten stehen, aufzuweichen, aber auch Proteste dagegen. Florian Kellermann dazu.
Schon über 200.000 Menschen in Russland haben eine Petition unterschrieben, die sich gegen die Jagd auf geschützte Tiere richtet, und es werden immer mehr. Auslöser ist eine Gesetzesnovelle, die im August 2021 in Kraft getreten ist. Sie ermöglicht es auch, Tiere zu töten, deren Arten sich auf der sogenannten Roten Liste befinden, die also vom Aussterben bedroht sind. In einem Video auf der Internetseite der Petition meldet sich auch Sonja Rosenfeld, Biologin an der Russischen Akademie der Wissenschaften, zu Wort. Wir hatten einen der weltweit besten Schutzmechanismen für bedrohte Tierarten. In vielen anderen Ländern stellt die Rote Liste für bedrohte Arten oft nur die Empfehlung dar, diese zu schützen. In Russland handelt es sich um ein Gesetz, das nicht nur verbietet, diese Tiere zu nutzen, sie zu jagen oder zu angeln. Es verbietet auch jegliche Landwirtschaft, die den Lebensraum dieser Tiere bedroht und ihnen so schaden könnte. Doch dieser Schutz sei erheblich aufgeweicht worden, sagen Experten. Tiere, die bedrohten Arten angehören, können nun erlegt werden, unter anderem, wenn dies der wissenschaftlichen Beobachtung der Tiere diene, heißt es nun im Gesetz. Eine Argumentation, mit der in Norwegen, Japan und Island seit vielen Jahren der Walfang gerechtfertigt wird. Mit einer Freigabe der Jagd habe das neue Gesetz nichts zu tun, heißt es aus der russischen Regierung. Der Duma-Abgeordnete Nikolai Valuev von der Kreml-Partei Einiges Russland sagte gegenüber dem Internetportal Nawalny Live: Für das Erlegen von geschützten Tieren braucht es eine besondere Genehmigung und ihr geht eine Überprüfung voraus durch Wissenschaftler und die Aufsichtsbehörde. Glauben Sie, das kann man kaufen? Genau das glauben Tierschützer und Biologen. Auch deshalb, weil die Prüfung nicht etwa im russischen Naturschutzamt Rosprirodnadzor, sondern durch die Abteilung für Jagd im Umweltministerium erfolgt. Und dort säßen die Lobbyisten gut betuchter Jäger, so die Kritik. Besonders der exklusive Club der Bergjäger hat beste Verbindungen in die Politik. Diesem Verein gehören zahlreiche Parlamentsabgeordnete an. In einem Video, das der Club auf seiner Internetseite veröffentlicht, erklärt der Vorsitzende Eduard Benderski, ein ehemaliger KGB-Mitarbeiter: Wir wissen genau, wie nützlich wir sind. Wir wissen, wie schädlich das wäre, wenn es keine Trophäenjagd gäbe, die beschränkt wird und rechtlich geregelt wird. Sie ist der richtige Anreiz dafür, dass aussterbende Tierarten geschützt werden. Eine verquere Logik, meinen Tierschützer. Besonders eine Ausnahmeregelung sei gerade dazu gemacht, um von der Jagdlobby missbraucht zu werden. Seltene Tiere dürfen jetzt auch dann abgeschossen werden, wenn ihre Population eine bestimmte Größe erreicht. Dies sei aber jeweils sehr schwer zu bestimmen, so die Biologin Sonja Rosenfeld. Die Jagdlobby hat faktisch dafür gesorgt, dass der Abschuss von jeder beliebigen geschützten Tierart gesetzlich möglich wird. Die Abteilung für Jagd im Umweltministerium erteilt Abschussquoten auf der Grundlage von Berichten, wie groß die Population sei. Und dabei werden sie wiederum auf die Angaben der Jäger vertrauen. Wir bekommen ein in sich geschlossenes, korruptes System. Schon früher versuchte der Club der Bergjäger, bedrohte Tiere legal zu jagen. So wandte er sich vor 4 Jahren an die Regierung mit der Bitte, in Sibirien einige Exemplare des Schneeschafs erlegen zu dürfen, für vermeintliche wissenschaftliche Zwecke. Doch eine Protestwelle und das ausdrücklich gesetzlich verankerte Abschussverbot ließen den Vorstoß scheitern. In Zukunft dürfen die Jäger ihr Ziel erreichen. Die Gesetzesnovelle erschwere den Schutz bedrohter Arten noch auf andere Weise, räumte auch Amirkhan Amirkhanov ein, stellvertretender Leiter des Naturschutzamtes Rosprirodnadzor, vor kurzem bei einer Podiumsdiskussion. Wir haben nach dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen noch nicht versucht, eine neue Art in die rote Liste aufzunehmen. Aber schon jetzt ist absehbar, dass das kolossal schwierig oder sogar unmöglich wird. Da heißt es, die Population der Tierart müsse innerhalb von 3 Jahren stark abgenommen haben. Aber wie sollen wir das nachweisen? Das ist eigentlich unmöglich. Es gibt gar keine entsprechende Erfassung der Tiere von staatlicher Seite. Die Tierschützer hoffen auf solche Stimmen aus dem Regierungsapparat und auf den Druck aus der Bevölkerung, auf dass die Staatsduma das neue Tierschutzgesetz wieder abändert.
Ein Beitrag von Florian Kellermann. Wie oft wechsle ich eigentlich den Vertragspartner für mein Mobiltelefon und wie hoch ist meine Handyrechnung und wie viele Geräte habe ich? Das ist eigentlich Privatsache, doch für Auskunfteien sind Daten darüber Geld wert. Trotz Datenschutzbedenken versorgen Mobilfunkanbieter Auskunfteien mit solchen Informationen weiterhin, obwohl es diese Bedenken schon länger gibt. Das haben Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung ergeben. Mehr dazu von Peter Hornung.
Es geht um eine begehrte Ware, die erst einmal gar nicht als solche zu erkennen ist.
Es sind diese Momente, die wir teilen.
Nein, im Mittelpunkt des jetzigen Streites steht nicht der Inhalt unserer Telefonate oder das, was wir über Handys und Smartphones teilen, sondern Daten, die viel simpler sind. Wann habe ich welchen Handyvertrag geschlossen, wie lange läuft der und wann habe ich gewechselt? Solche Daten sind ziemlich wertvoll, denn daraus lässt sich unter anderem die Zahlungsfähigkeit von Verbraucherinnen und Verbrauchern errechnen. Das nennt man Scoring. Heiko Dünkel vom Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV sieht das sehr kritisch.
Wie Scoring-Werte überhaupt zustande kommen, ist für Verbraucherinnen und Verbraucher völlig intransparent. Und gleichzeitig haben die Ergebnisse ja, wie wir alle wissen, erhebliche Auswirkungen darauf, ob und zu welchen Konditionen jemand zum Beispiel einen Mobilfunkvertrag erhält.
Deutsche Mobilfunkbetreiber wie Vodafone, die Telekom oder O2 geben solche Vertragsdaten seit vielen Jahren an Wirtschaftsauskunfteien wie die Schufa weiter. Seit 2018 gilt aber ein strengeres europäisches Datenschutzrecht. Und das erlaubt die Weitergabe nur, wenn die Betroffenen ausdrücklich zugestimmt haben, haben sie aber meist nicht. Die Aufsichtsbehörden von Bund und Ländern haben das in ihrer Datenschutzkonferenz im vergangenen September nochmal ausdrücklich festgestellt.
Wir glauben in der Tat, dass der Beschluss der Datenschutzkonferenz eindeutig ist,
sagt Ulrich Kelber, der Bundesdatenschutzbeauftragte. Dennoch widersetzen sich die Mobilfunkfirmen seit Monaten dem Beschluss. Nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung fließen offenbar weiterhin Daten zur Auswertung an Schufa und Co. Und die seit Jahren nach Ansicht der Datenschützer unzulässig gespeicherten Informationen werden nicht gelöscht. Der Branchenverband der Mobilfunkanbieter nahm schriftlich Stellung. Zitat:
Der Beschluss der Datenschutzkonferenz stellt eine Rechtsauffassung der Aufsichtsbehörden dar, die wir nicht teilen. Dieser gewichtet unserer Einschätzung nach die Interessen der Unternehmen und die der Betroffenen nicht angemessen.
Sprich, die Datenschützer rückten die Interessen der Kundinnen und Kunden zu sehr in den Vordergrund. Die Unternehmen hätten doch ein berechtigtes Interesse, die Handydaten weiterzugeben. Ihr Argument: Wenn Schufa und Co. zentrale Datenbanken mit allen Handykunden führen, könne man so auch Betrug vorbeugen. Das überzeugt die Datenschützer jedoch nicht und auch nicht die Verbraucherschützer. Die wollen nicht länger hinnehmen, dass Daten weiter fließen, womöglich zum Schaden von Verbrauchern.
Angriffspunkt sind die unserer Meinung nach viel zu weiten Datenweitergabeklauseln im Kleingedruckten. In mehreren Fällen müssen das jetzt die Gerichte entscheiden.
So Heiko Dünkel vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Der Streit um die wertvollen Handyvertragsdaten könnte nun eskalieren. Denn nicht nur die Verbraucherschützer ziehen vor Gericht, auch die Mobilfunkunternehmen prüfen derzeit eine Klage, wie ihr Branchenverband NDR und Süddeutscher Zeitung mitteilte. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber will es derweil weiterhin im Guten probieren. Er suche noch einmal das Gespräch mit Vodafone und Co., erklärte Kelber.
Peter Hornung berichtete über Handydaten und Begehrlichkeiten von Auskunfteien.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn die Bank Nein sagt zu einem Kreditwunsch, dann ist das nicht immer zum Nachteil des Kunden oder der Kundin. Die Bank hat dann vermutlich geprüft, ob der Kredit auch zurückgezahlt werden kann, und wenn die Prognose negativ ist, dann könnte die Bank damit auch recht haben. Andere Anbieter versprechen Kredite ohne Bonitätsprüfung, doch die haben eine ganz entscheidende Tücke. Häufig gibt es gar keinen Kredit, sondern nur Vorabkosten, um Menschen in schwieriger Lage noch zusätzlich zu schröpfen. Wie Sie falsche Offerten erkennen, dazu der Verbrauchertipp von Hilde Braun.
Einen Kredit ohne Prüfung der persönlichen Finanzsituation gibt es nicht. Es handelt sich um falsche Versprechen. Damit sprechen Betrüger gezielt die Menschen an, die verzweifelt sind, weil sie bei Banken und Sparkassen keinen Kredit mehr bekommen oder auch noch nicht lange in Deutschland leben. Markus Köster ist Rechtsexperte der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Ein Verbraucherkredit setzt auch zum Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern zwingend eine Bonitätsprüfung voraus. Soll eine solche weggelassen werden, sollten Verbraucherinnen und Verbraucher sehr vorsichtig sein.
Die schnelle, unbürokratische Auszahlung entpuppt sich in der Regel als weitere Geldfalle. Hinter den vermeintlichen Angeboten verstecken sich ständig wechselnde Akteure, die daran verdienen möchten. Sie versuchen, gegen Geld Kredite zu vermitteln, Abos zu verkaufen, Handyverträge oder Prepaid-Kreditkarten. Nutzlose Karten, die keine Kreditkarten sind, mit ihnen kann erst gezahlt werden, wenn zuvor Geld darauf eingezahlt wurde, erklärt Martina Schröder, Finanzexpertin der Verbraucherzentrale Sachsen.
Eine weitere Masche unseriöser Kreditvermittlung ist, wenn der Antrag auf Vermittlung mit einer Prepaid-Kreditkarte kombiniert wird. Regelmäßig kommt in diesen Fällen kein Kreditvertrag zustande. Die Prepaid-Kreditkarte wird dann per Nachnahmegebühr zugeschickt und später fällt dafür noch eine Jahresgebühr an.
Wichtige Hinweise auf Scheinkredite gibt es aber schon auf den Webseiten unseriöser Anbieter. Diese sollten unbedingt überprüft werden. So sollte ein Impressum vorhanden sein, eine Telefonnummer, die erreichbar ist, und der Firmensitz sollte nicht im Ausland liegen.
Hier ist besondere Vorsicht geboten, werden weitere Produkte angeboten, an denen kein Interesse besteht. Zum Beispiel eine Aufnahmegebühr für eine Mitgliedschaft oder ein Abo-Vertrag. Auch platzierte Gütesiegel auf den Webseiten sollten überprüft werden. Denn die Frage stellt sich, gibt es diese überhaupt?
Auch falsche Bewertungen sind gängige Masche auf den Abzockerseiten. Keinesfalls sollten Verbraucher eine Vorauszahlung leisten oder vermeintliche Vertragsunterlagen per Nachname annehmen.
Denn so wird die Vermittlergebühr sofort kassiert. In der Post befinden sich häufig nur nutzlose Unterlagen, zum Beispiel Antragsunterlagen für eine nicht gewollte Finanzsanierung.
Wer Rechnungen erhält, sollte diese sofort überprüfen und gegebenenfalls Widerspruch einlegen oder sich Hilfe von der Verbraucherzentrale holen. Vorsicht bei Hausbesuchen. Hier werden gerne zusätzliche Verträge oder dubiose Geldanlagen angeboten, oft mit dem Hinweis, dass die Bank Sicherheiten brauche. Die Verträge erhöhen aber keinesfalls Chancen auf einen Kredit. Martina Schröder.
Denn die Gefahr ist, dass sich die angespannte finanzielle Situation zuspitzt und der Verbraucher in eine Überschuldung gerät.
Für den erfolgreichen Weg aus der finanziellen Sackgasse gibt es zahlreiche seriöse Angebote, erklärt Markus Köster, Rechtsexperte der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Wenn drückende Geldsorgen bestehen, sollten Verbraucherinnen und Verbraucher möglichst schnell eine anerkannte und für sie kostenfreie Schuldnerberatung aufsuchen. Dies ist allemal besser, als noch zu versuchen, einen letzten Kredit zu bekommen.
Eine umfassende rechtliche, wirtschaftliche und persönliche Beratung und Vertretung gegenüber den Gläubigern bieten die Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstellen der Wohlfahrtsverbände, Kommunen und Verbraucherzentralen an. In der Regel kostet die Beratung nichts.
Mit dem Verbrauchertipp von Hilde Braun geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Sie können ihn und die anderen Beiträge dieser Sendung nachhören in unserer Audiothek oder im Netz unter deutschlandfunk.de. Gleich kommen hier die Informationen am Mittag mit Tobias Armbrüster am Mikrofon. Unter anderem geht es um Krisenpläne für eine Rückholung von Botschaftspersonal aus der Ukraine.